SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Huch, das ging aber schnell. Beim G20-Gipfel in Brasilien haben sich die Länder schon am ersten Abend auf eine gemeinsame Abschlusserklärung geeinigt. Darin geht es unter anderem um Klimaschutz und den Kampf gegen Hunger. Anne Herberg berichtet.
Sogar die Bekenntnis, sich künftig für eine wirksame Besteuerung der Superreichen einsetzen zu wollen, hatte es in die Erklärung geschafft. Beim Thema Klima bekräftigten die Staats- und Regierungschefs das international vereinbarte Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, beizubehalten. Die Erklärung zeigt zudem Besorgnis über die anhaltenden Konflikte und Kriege. Der russische Angriffskrieg wurde jedoch nicht explizit verurteilt. Für Bundeskanzler Olaf Scholz beginnt der Dienstag nun mit einem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping. Dabei wird es neben Handel vor allem um Waffenlieferungen Chinas an Russland gehen. Ein Thema, das umso heikler geworden ist, seitdem Außenministerin Baerbock am Rande eines EU-Treffens erklärt hatte, die Bundesregierung gehe inzwischen davon aus, dass China Russland mit bewaffneten Drohnen unterstütze.
Ja, und der G20-Gipfel geht dann heute auch schon wieder zu Ende und damit vielleicht auch die letzte große Auslandsreise von Olaf Scholz als Bundeskanzler. Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems versucht, sich in diesen bittersüßen Moment reinzufühlen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Sollte dies wirklich die letzte Reise des Bundeskanzlers Olaf Scholz sein, dann wäre es zumindest ein passendes Reiseziel. Rio de Janeiro, die Stadt des Bossa Nova, wo Freude und Leid, Lebenslust und Nostalgie so nah beieinander liegen. Man kann es fast vor sich sehen. Olaf Scholz steigt langsam die Treppe zum Regierungsflieger hoch, atmet noch einmal Rio-Luft, Kanzlerluft. Blickt sich ein letztes Mal um, schaut auf den Zuckerhut und die Jesusstatue. Hätte er noch sein volles Haupthaar aus Juso-Zeiten, würde er sich eine Strähne davon aus dem Gesicht streichen und eine letzte Träne verdrücken. Und irgendwo spielt ein Straßenmusiker leise The Girl from Ipanema. Die Leinwand wird langsam schwarz, der Abspann läuft und das war's. Es wäre eine stimmungsvolle letzte Szene dieser Kanzlerschaft. Aber wenn wir eins gelernt haben in den letzten 3 Jahren, Olaf Scholz ist kein Stimmungstyp. Und noch weniger ist er der Typ, der aufgibt, bevor wirklich der Schlussakkord gespielt wurde. Insofern wird's heute wahrscheinlich nichts mit Bossa Nova, nichts mit sehnsüchtigen Blicken und am allerwenigsten mit vollem Haupthaar. Stattdessen ein hanseatisches Tschüss und gut ist. Der Kanzler will schließlich Kanzler bleiben und dafür hat er ab morgen im kalten, grauen Berlin dann wieder alle Hände voll zu tun.
Gedanken von Jan-Frederik Willems aus unserem Hauptstadtstudio. Die EU-Verteidigungsminister treffen sich heute in Brüssel mit den Ministern aus der Ukraine. Gemeinsam beraten sie über den bevorstehenden Winter an der Front. Außerdem wollen sie abschätzen, welche militärischen Folgen die neue Unterstützungszusage von US-Präsident Biden haben wird. Sabrina Fritz berichtet.
Dieser hat der Ukraine erlaubt, Ziele in Russland mit amerikanischen Langstreckenwaffen anzugreifen. Deutschland will sich daran nicht beteiligen. Neben der Verteidigung der Ukraine wird es auch um die Sicherheit der Europäischen Union und der NATO-Staaten gehen. Wenn in 2 Monaten wieder Donald Trump ins Weiße Haus einzieht, könnte die militärische Hilfe aus Übersee spürbar nachlassen. Aber neben allen politischen, finanziellen und militärischen Diskussionen wird es in Brüssel heute auch einen sehr berührenden Moment geben. Der ukrainische Präsident Zelensky wird im Europaparlament zugeschaltet, um über 1000 Tage Krieg gegen sein Land zu sprechen.
Naja, der Krieg in der Ukraine geht eigentlich schon länger als 1000 Tage, aber es ist so oder so eine ziemlich drückende lange Zeit. Bedrückt könnte man auch sein, wenn man sich Donald Trumps zukünftiges Kabinett der Kuriositäten anschaut. Jetzt hat Trump bekannt gegeben, dass er einen weiteren Fox News Moderator für sein Kabinett nominiert hat. Sean Duffy soll demnach Verkehrsminister werden. Aus Washington Nina Barth.
Sean Duffy werde die Mission erfüllen, das goldene Zeitalter des Reisens einzuläuten, schreibt Donald Trump auf Truth Social. Der Schwerpunkt werde dabei auf Sicherheit, Effizienz und Innovation liegen. Und Trump kündigt an, Duffy werde den Himmel wieder sicherer machen, indem er Programme zur Förderung der Diversität, Chancengleichheit und Inklusion bei Piloten und Fluglotsen abschaffen werde. Trump erklärt, Duffy werde auf seine Erfahrung und seine Beziehungen zurückgreifen können, die er in seinen Jahren als Kongressabgeordneter aufgebaut habe. John Duffy war gut 8 Jahre lang Abgeordneter aus Wisconsin im US-Repräsentantenhaus. Vor der Geburt seines 9. Kindes gab er 2019 seinen Sitz im Kongress auf und wurde danach Moderator bei Fox. Duffy ist der 2. Fox-Moderator, den Trump in sein Kabinett holen will. Aber anders als Pete Hegseth, der Verteidigungsminister werden soll, hat Duffy Politikerfahrung.
Ja, na immerhin. Immer mehr Sportvereine und Verbände verlassen die Social-Media-Plattform X. Nach dem FC St. Pauli hat jetzt auch Werder Bremen beschlossen, dem Netzwerk von US-Milliardär Elon Musk den Rücken zu kehren. Klaus Regeneck.
Werder hat über 600.000 Follower auf der Plattform. Die sind jetzt aufgefordert, auf Blue Sky umzuziehen. Zur Begründung hieß es vom Verein, Musk selbst äußere sich auf X unter anderem ablehnend gegen Transsexuelle und Juden und verbreite Verschwörungstheorien. Mit der zunehmenden Radikalisierung bei X nach Übernahme durch Musk argumentiert auch der Deutsche Volleyballverband. Der aktualisiert seinen Account schon seit März nicht mehr. Und vom VfB Stuttgart hieß es, Musk habe die Plattform zu einer Hassmaschine umgebaut.
In der Ostsee sind zwei Datenkabel beschädigt worden. Unter anderem das einzige Unterseekabel, das Finnland direkt mit Mitteleuropa verbindet. Es verläuft von Rostock nach Helsinki. Jetzt wird ermittelt, was schon bekannt ist. Sophie Donges.
Das Kabel sei gebrochen und dies sei möglicherweise auf äußere Einflüsse zurückzuführen. Ebenfalls beschädigt ist ein Datenkabel zwischen Litauen und Schweden. Ein Sprecher des litauischen Unternehmens Telia teilte mit, dass der Schaden am Sonntag gegen 10 Uhr aufgetreten sei. Im litauischen Fernsehen sagte er, dass sich dieses Kabel in der Ostsee mit dem finnisch-deutschen Kabel kreuze. In beiden Fällen ist die Ursache des Ausfalls noch nicht geklärt. Untersuchungen laufen, wie lange sie dauern, ist nicht bekannt. 2022 waren die Nord Stream Gaspipelines in der Ostsee beschädigt worden. Etwa ein Jahr später wies auch die Ostsee-Pipeline Baltic Connector zwischen Finnland und Estland plötzlich Schäden auf. Nach Angaben von finnischen Ermittlern steckt vermutlich ein chinesisches Schiff hinter diesem Fall. Ob es sich um einen Unfall handelte oder bewusste Sabotage, ist unklar.
Von der geplanten Schließung von Notfallpraxen in Baden-Württemberg wären rund 90.000 Patienten betroffen. Das hat das Gesundheitsministerium auf Anfrage der Landtags-SPD mitgeteilt. Knut Bauer.
Die SPD-Fraktion hat Daten und Fakten zu 16 der 18 Notfallpraxen abgefragt, die auf der Schließungsliste stehen. Dort sind im vergangenen Jahr 86.000 Patienten behandelt worden. Davon allein 15.000 in Backnang, wo vor 10 Jahren das Kreiskrankenhaus geschlossen wurde. Die meisten Notfallpraxen haben gegenüber dem Vorjahr steigende Patientenzahlen. Nagold beispielsweise +14%, Münsingen +12% oder Eberbach +10%. Das Gesundheitsministerium verweist auf die Argumentation der Kassenärztlichen Vereinigung, wonach der ärztliche Bereitschaftsdienst neu strukturiert werden müsse, weil knapp 1000 Hausarztsitze nicht besetzt seien. Wenn in den nächsten Wochen das Strukturkonzept vorliege, würden digitale Angebote oder Ausbau der Fahrdienste noch geprüft, teilt das Ministerium auf SWR-Anfrage mit.
Der Bau der Stuttgarter Oper verzögert sich weiter. Frühestens Anfang der 2040er Jahre sei mit einem Spielbeginn im sanierten historischen Opernhaus in Stuttgart zu rechnen, hieß es nach der Sitzung des Verwaltungsrats der Württembergischen Staatstheater gestern Abend. Silke Arning.
Ursache ist eine Verzögerung beim Bau der Interimsspielstätte um 4 Jahre, die nun voraussichtlich erst 2033 fertig sein wird. Als Gründe für die Verschiebung nannte der Leiter der Projektgesellschaft 3 Faktoren. Einen späteren Start in die Planung, eine insgesamt längere und tiefere Planungsphase sowie eine längere Bauzeit des Interimshauses. Welche Auswirkungen die Verzögerung auf die Kosten haben wird, ist unklar. Land und Stadt betonen, dass man zum jetzigen Zeitpunkt dazu keine belastbaren Aussagen treffen könne.
Der SWR-Recherchen zufolge dürften auch die Kosten steigen auf bis zu 2 Milliarden Euro. Wer diese Saison Skifahren will, muss zwar keine 2 Milliarden Euro ausgeben, aber tatsächlich mehr Geld für den Skipass einplanen. Das zeigt ein aktueller Preisvergleich des ADAC. Im Schnitt sind Skipässe demnach um 5% teurer geworden. Günther Laubis.
Eine Familie mit 2 Kindern hat im vergangenen Jahr laut ADAC noch 197 Euro für einen Tagesskipass bezahlt. Dieses Jahr müssen sie 207 Euro pro Tag einrechnen. Es gibt aber auch Ausnahmen. Am Feldberg in Baden-Württemberg oder in Balderschwang im Allgäu sind die Preise gleich geblieben. Auch im internationalen Vergleich bleibt Deutschland günstig. In Österreich und Italien ist Skifahren deutlich teurer. Am meisten kosten die Skipässe in der Schweiz. Spitzenreiter ist die Piste am Matterhorn in Zermatt. Hier kostet ein Familienskipass mehr als 300 Euro.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Oft trüb und nass, verbreitet stürmisch, insgesamt auch relativ kühl. Heute kriegen wir höchstens bis zu 13 Grad.
SWR aktuell Hintergrund.
Es sind weniger als 100 Tage bis zur vorgezogenen Neuwahl des Bundestags am 23. Februar. Nach dem Ampelaus herrscht Vorwahlkampf. Was wird aber aus den Projekten von SPD, Grünen und FDP, die noch beschlossen werden sollten? Damit beschäftigen wir uns diese Woche. Jetzt geht es um Steuererleichterungen durch eine Abmilderung der kalten Progression. Das sollte noch in diesem Jahr vom Bundestag beschlossen werden. Aber die Minderheitsregierung von Olaf Scholz ist nun darauf angewiesen, sich Mehrheiten dafür zu suchen. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Anne-Kathrin Mellmann über die Chancen dafür, dass ab Januar Steuern sinken.
Mehr netto vom Brutto, so erklärt Bundeskanzler Scholz die Abmilderung der kalten Progression. Die Arbeitnehmer sollten in dieser schwierigen Zeit mehr verfügbar haben.
Und deshalb glaube ich, wäre es eine gute Sache, wenn wir als Fraktionen, die das richtig finden, auch in diesem Jahr noch eine solche Entscheidung treffen. Lassen Sie uns dafür sorgen, dass die Fleißigen in diesem Land, die sich jeden Tag anstrengen, entlastet werden, schon ab Januar.
Die kalte Progression abzumildern, das war ein Ziel der Ampelkoalition. Und so brachte sie die Steuererleichterungen auf den Weg, auf dem sie mit dem Ampelaus jedoch liegen blieben. Die Abstimmung im Parlament steht noch aus. Kalte Progression bedeutet, dass Steuerzahler durch das Zusammenspiel von Inflation und Steuersätzen mehr belastet werden. Um das auszugleichen, sollen Steuersätze und Steuerfreibeträge angepasst werden. Nützen würde das vor allem kleinen und mittleren Einkommen. Die Abmilderung der kalten Progression war ein Herzensprojekt der FDP. Daher ist es für Florian Tonka, den früheren FDP-Staatssekretär im Finanzministerium von Ex-Minister Lindner, eine Selbstverständlichkeit, dem auch nach dem Bruch der Koalition noch zuzustimmen.
Der Ausgleich der kalten Progression, den haben wir tatsächlich im Laufe dieses Jahres in sehr harten Verhandlungen SPD und Grünen abgerungen. Da geht es um die Frage, dass eben, wenn wir Inflation haben, dass sich der Staat nicht auch noch über die Steuereinnahmen zulasten der Bürger an der Inflation bereichert. Das war unser Verhandlungserfolg. Das war etwas, was ausgesprochen mühsam war. Und wenn das zur Abstimmung steht im Bundestag, dann werden wir ganz sicher dem auch zustimmen.
FDP-Fraktionschef Dürr knüpft die Zustimmung an die Vertrauensfrage. Erst nachdem der Kanzler diese gestellt hat, machen die Freien Demokraten mit. Die kalte Progression ist Teil eines ganzen Steuerpakets mit dem sperrigen Namen Steuerfortentwicklungsgesetz. Enthalten sind neben der kalten Progression unter anderem die Anhebung des Kindergelds und eine stärkere steuerliche Förderung der Forschung. Die Steuerentlastungen führen zu weniger Einnahmen der öffentlichen Haushalte. Es geht um etwa 27 Milliarden Euro bis zum Jahr 2028. Auch für die Grünen wäre das noch in diesem Jahr machbar, ihr haushaltspolitischer Sprecher Sven-Christian Kindler.
Es geht uns darum, jetzt gezielt Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen zu entlasten. Es geht darum, die arbeitende Mitte zu entlasten und gezielt Familien mit Kindern zu unterstützen, weil sie unter steigenden Kosten für Lebensmittel oder Mieten auch ächzen. Da wollen wir ein Angebot machen zur Entlastung. Wir werben für die Zustimmung bei allen demokratischen Parteien im Bundestag für dieses Jahr noch.
Gut für die Arbeitnehmer, gut für das Wachstum. Denn der Konsum würde dadurch angekurbelt. Entsprechend ungeduldig sind Unternehmer in Deutschland. Wenn es gut läuft für die Regierung, dann ist die ehemalige Mehrheit aus SPD, Grünen und der FDP genau die, die es braucht, um das Gesetz noch vor der Neuwahl zu beschließen. Eine mögliche Hürde ist der Bundesrat, denn ein Teil der Entlastung muss von den Ländern getragen werden.
Was wird aus den Ampelprojekten nach dem Regierungsaus? Damit beschäftigen wir uns diese Woche. Morgen früh geht es darum, wie es mit der Mietpreisbremse weitergeht.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Und wir müssen nochmal zurück zu Donald Trump. In New York wird heute eine richterliche Entscheidung zu Trumps Schweigegeldprozess erwartet. Es geht darum, ob ein Immunitätsurteil aus dem Sommer greift oder nicht. Charlotte Voss.
Die große Frage ist, wird das Verfahren eingestellt oder ist in der nächsten Woche mit dem Strafmaß zu rechnen? Dies muss der vorsitzende Richter Juan Merchan entscheiden, und zwar vor dem Hintergrund eines Urteils des Supreme Courts zur Immunität von Präsidenten während ihrer Amtszeit. Und Donald Trump hatte die Schweigegeldzahlungen an einen ehemaligen Pornostar auch noch während seiner Zeit im Weißen Haus fälschlicherweise als Anwaltskosten verbucht. Best-Case-Szenario für Trump, das Verfahren wird eingestellt, mit Verweis auf die präsidiale Immunität des Angeklagten. Szenario 2, das Verfahren soll neu aufgerollt werden, das ginge aber erst nach Trumps erneuter Präsidentschaft, also 2029. Szenario 3 und Worst-Case für Trump, Richter Merchan entscheidet, Donald Trump hat die die manipulierten Zahlungen zwar im Weißen Haus, aber als Privatperson angewiesen. Dann würde Stand jetzt am 26. November das Strafmaß verkündet werden. Wobei eine Haftstrafe unter Rechtsexperten als eher unwahrscheinlich gilt. Denkbar wären eine Bewährungs- oder eher eine Geldstrafe. Charlotte Voss, New York.
Eigentlich spielt es schon keine Rolle mehr, aber heute Abend spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft trotzdem gegen Ungarn in der Nations League. Die deutsche Elf ist ja sowieso schon weiter, aber man kann natürlich bei solchen Spielen immer mal auch was ausprobieren. Michael Augustin.
Es sind zwar noch anderthalb Jahre bis zur WM, aber der Bundestrainer betrachtet die Partie gegen Ungarn schon als das erste Vorbereitungsspiel, weil es sportlich um nichts mehr geht. Die Ungarn können aus der Nations League Liga A nicht mehr absteigen und das DFB-Team von Julian Nagelsmann hat den Gruppensieg und damit das Viertelfinale schon sicher.
Von dem her ziehen wir natürlich die Motivation daraus, dass wir uns entwickeln wollen. Ich glaube, die Mannschaft hat schon extrem verinnerlicht, dass wir nicht extrem viele Spiele haben Richtung WM, sondern dass es sehr wenig ist und sehr begrenzt ist. Das ist ja nicht mal eine Hinrunde. Mehr Zeit, um sich zu entwickeln, Richtung Qualifikation erst recht nicht und dann hoffentlich nach geschaffter Qualifikation auch nicht Richtung WM. Ja, wir haben ehrlich gesagt keine große Zeittoleranz, jetzt viel liegen zu lassen.
Nagelsmann wird noch ein letztes Mal Rücksicht auf die Vereine nehmen. Spieler, die zuletzt oft zum Einsatz gekommen sind, werden in Ungarn nur wenig Spielzeit bekommen. Es wird also viele Wechsel geben. Bis zu 9 neue hat Nagelsmann angekündigt. Nübel, Schlotterbeck und Sané in der Startelf, aber keine Experimente. Der Spielstil wird sich nicht ändern. Erst im Frühjahr, dann will der Bundestrainer neue Varianten in der Spieleröffnung ausprobieren.
Der Song hier, der ist heute ganz wichtig.
Wann ist denn Mann, ein Mann? Wann ist denn Mann, ein Mann?
Seit 40 Jahren fragt Herbert Grönemeyer inzwischen, wann ist ein Mann ein Mann? Die eine für alles gültige Antwort, die gibt's nicht, aber doch viele unterschiedliche Antworten. Zum Beispiel hier ein paar aus einem Karlsruher Fitnessstudio.
Ein starker Bizeps. Nein, Männlichkeit ist auch mal, ja, mal traurig sein zu dürfen. Mal Gefühle zu zeigen.
Mut auf jeden Fall. Intelligenz. Auf jeden Fall den Drang dazu haben, ein gutes Herz zu haben und das Richtige zu tun.
Vielleicht Beschützerinstinkt. Stärke beweisen, aber das sind ja nur Stereotypen eigentlich.
Männlichkeit vielleicht schon, dass der Mann stark sein will und natürlich auch den Frauen gefallen.
Tja, offenbar sitzt die Idee vom harten Kerl immer noch ganz schön tief in uns Männern drin. So tief, dass es statistisch ins Gewicht fällt. Männer gehen seltener zum Arzt, leben kürzer, haben ein höheres Suizidrisiko. Auf all das will der heutige Tag aufmerksam machen. Der Internationale Männertag.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.